Dann leben doch alle in einer rosa Welt. Und in der Zeit reißt das das Geld. Wir hocken wir doch an dem gleichen Boot. Und unser Boot ist in Seenot. Ein paar Menschen auf dem höheren Ross schiessen auf ihre Kinko mit Schuss. Ja, doch eben schiessen die Zeiten. Gehen mal vorbei.
Ich glaube, zur Ausstellung, vielleicht am Anfang eine Einleitung, hat jemand, ein Angestellter vom Kunsthaus, der vorbeigekommen ist, hat gefunden, wir haben da mehr Besucher an dieser Ausstellung wie das Kunsthaus in dieser Woche. Das ist vielleicht nicht unbedingt gerade viel gesagt, weil man ja weiss, dass manchmal mehr Angestellte anwesend sind im Kunsthaus wie Besucher. Aber trotzdem, wir haben können feststellen, ich weiss, wie viele Hunderte von Leuten das wirklich am Stand vorbeigekommen sind. Nicht nur die Ausstellung angeschaut haben. Vielleicht, Rino, wenn du noch mal etwas sagen willst, zur Ausstellung, zu diesen Bildern,
ja, die dort ausgestellt waren. Vielleicht kurz noch mal schnell zurückgreifen und sagen, warum überhaupt die Ausstellung. Und zwar, weil eigentlich mir es wichtig finde, dass ja nicht nur bei den Worten bleibt vom Lora, sondern dass es auch weitergeht, dass andere Leute etwas machen. Und darum ist man auch an Künstler gelangt, weil der Künstler ja eigentlich der ist, der an der Basis aus dem Volk schafft und visuell ja so Sachen sehr gut einem vor Augen halten kann. Das haben ja auch dann so verschiedene Reaktionen, du hast die auch miterlebt, haben sie ja dann gezeigt.
Es hat Leute gegeben, die gefunden haben, die Präsentation gerade von den Schwarzen auf einige Bilder, das habe rassistische Merkmale drin.
Was mir eigentlich schmeichelt, weil im Grunde genommen finde ich das ja sehr gut, dass einem auch wieder mal bewusst wird, was denn überhaupt Rassismus heisst. Also, ich denke jetzt da gerade das Bild von Peter Hützler, wo man sieht, dass zwei Schwarze auf den Knien einen Weissen herumbuckeln, der einem vielleicht schon ein bisschen schockiert und man denkt, ja, so, nein. Also. Aber es ist doch wirklich so, das ist eigentlich Rassismus. Hm.
Ich habe gefunden, es kommt von Leuten an, von westeuropäischen Künstlern. Und wenn man das Element mal reinbringt, auch so, wie halt wie lange Zeit die Schwarzen präsentiert worden da sind im Kontext von so einer Ausstellung, ist das vielleicht richtig, dass das eine Art ist, schwarze Menschen zu präsentieren, wo sicher nicht dem entspricht, wie es heute ist, wie sich die Schwarzen selber fühlen. Vor allem, wenn man anschaut, was unten an Kampf läuft, an Organisation unter ganz schwierigen Umständen, ist vielleicht ein Element, das ein bisschen gefehlt hat. Aber es ist eben keine Ausstellung mit afrikanischen Künstler, Künstlerinnen selber, sondern von da aus, und ich finde auch bei einigen Plakaten ist das ganz gezielt eingesetzt worden, zum Beispiel der Konservendose, wo dann wie so ein Spring aus der Dose, Kopf, ein Schwarzen rauskommt mit Ananasring um den Hals. Es sind da viele Plakate sehr drastische.
Also zu dem würde ich eigentlich sagen, wir kennen das doch von diesen Juxdöschen, ja, her, mit vom Senf, wo so eigenartige Jux gemacht wird.
Also auf jeden Fall werdet ihr noch Gelegenheit mehr haben, die Bilder anzuschauen. Wir werden die auf eine Tournee schicken. Wir haben schon verschiedene Interessenten aus Basel, aus St. Gallen, wo die Ausstellung wahrscheinlich wird gezeigt werden. Wenn genau, können wir euch noch nicht sagen. Wir haben die Idee gehabt, dass es nicht nur eine Wanderausstellung wird, sondern auch so eine Sammelausstellung, dass nämlich all diesen Orten, wo es noch gezeigt werden, lokale Künstler können dort ihre Bilder dazugeben zu dieser Sammlung. Sie wird dann spätestens Anfang nächstes Jahr auf Zürich zurückkommen, wobei es wahrscheinlich auch vorher zwischendurch für den speziellen Anlass nochmal wird gezeigt werden, um dann können versteigert zu werden mit all den Bildern, die dazugekommen sind nachher. Wie gesagt, bis jetzt sind es 25. Es gibt auch eine Fotodokumentation, wo die Bilder abgebildet sind. Und wo auch ein bisschen drum und dran von dieser ganzen Aktion auf dem Paradeplatz, wo ja mehr war als nur eine Kunstausstellung, wo da auch ein bisschen Gesichter von den Beteiligten, von den Passanten, von denen, die gekommen sind, diskutieren, abgebildet sind. Zusammen mit all dem Material, das wir haben zu unserer Kampagne hier am Lora. Wir haben eine Petition auch aufliegen gehabt, und das zeigt vielleicht ein bisschen das Interesse, das Publikum hatte. eine Petition, die die Freilassung fordert von den politischen Gefangenen. Der bekannteste darunter ist Nelson Mandela, einer der führenden Persönlichkeiten vom African National Congress, der seit mehr als 20 Jahren inhaftiert ist. Und die Unterzeichneten fordert seine sofortige Freilassung, wie natürlich auch von allen anderen inhaftierten politischen Gefangenen. Da haben wir etwa 500 bis 600 Unterschriften zusammen bekommen. Und das wird nächstens dann weitergeschickt an die südafrikanische Botschaft in Bern. Wenn ihr auch noch unterschreiben wollt, das könnt ihr jederzeit machen im LoRa. Ihr könnt auch noch ganze Unterschriftenbögen da bei uns bestellen. LoRa, Postfach 477 8034 Zürich. Das zu dieser Petition, die von der Anti-Apartheid-Bewegung der Schweiz lanciert worden ist. Was vielleicht interessant war, ist noch die Reaktion auf die Ausstellung. Wir haben ja da eine Vernissage gemacht, wo auch etwa 100 Leute anwesend waren. Von der Presse war da die NZZ, der Tagesanzeiger und das Volksrecht. Und kommen wir vielleicht gerade zuerst mal auf die Neue Zürcher Zeitung zu lesen, was sie sich als Kommentar zu dieser Ausstellung geleistet haben. Ist wieder einmal ein beispielhaft für gewisse Themen, wo sich die Neue Zürcher Zeitung nicht so recht weiss, wie verhalten. Es wird uns vorgeworfen, dass wir auf eine sehr einfache Art probieren, Stimmung zu machen. Und sie quasi so tun, das wäre der Boykott. Der Gedanke vom Boykott der momentanen Regierung in Südafrika eine Aktion wäre, wenn sich ein paar Linksextremisten in dem alternativen Lokalradio aus dem hohlen Bauch rausgeholt haben. Es war ihnen offenbar nicht bekannt, auf jeden Fall dem Herr DE, der ganze Name ist uns bekannt, dass er nicht Kenntnis davon hatte, dass kurz zuvor der amerikanische Kongress Veto vom Regen überstimmt hat für ziemlich drastische Sanktionen gegenüber Südafrika. Es wird uns vorgeworfen, dass wir mit Zahlen jonglieren in unseren Publikationen, dass wir zum Beispiel eine Schrift sagen, 60% vom südafrikanischen Gold werde in Zürich gehandelt, dann aber in einem anderen, dass 90% gehandelt werden und dass doch dieses saloppe Zahlenspiel ist das Packpapier für die simple Botschaft, boykottiert die Rassisten und das Land wird frei und demokratisch sein. Es zeigt aber auch einmal mehr, wie selektiv von Kritikern, wie auch von vielen Apologeten der weißen Herrschaft an das Problem Apartheid herangegangen wird und wie wenig man den wirklich Betroffenen des Rassentrennungssystems damit hilft. Voilà, was wir dazu zu sagen haben, ein Tag nachdem das der Artikel erschienen ist, ist uns erstmal der Stand dann umgerührt worden, da am Paradeplatz. Und zu den 90% und 60% vom Gold ist eigentlich nicht sehr ein grosser Unterschied in unseren Augen. Es kommt daher, dass bei den ersten Informationen, die wir hatten, noch von 60% bis 70% drin war, dass wir mittlerweile fundierte Informationen haben, dass 90% vom Gold in Zürich gehandelt wird. Wie gesagt, auf dem Niveau hat die Neue Zürcher Zeitung probiert, mit deren Ausstellung fertig zu werden. Mit auf dem Umstand, dass so spontan viele Zürcher Künstlerinnen und Künstler sich bereit erklärt haben, was auch ein neues Phänomen ist wieder in der politischen Auseinandersetzung auf der Ebene von der Kunst. Es scheint sie auf jeden Fall ein bisschen zu stören. Und wir haben aufgrund von dem Artikel viele positive Reaktionen bekommen. Viele Leute, die sich mokiert haben über den Artikel von der NZZ. Und ich glaube, das müssten sie auch intern ein bisschen diskutieren. Weil das ist ja keine Stellungnahme, wo einem seriösen Prestige von der Neuen Zürcher Zeitung zugutekommt. Was wir ihnen zugutehalten, dass sie mit dem Schmähruf eine Schweigemauer durchbrochen haben, die vor allem in der geschriebenen Presse unserer Kampagne gegenüber bestanden hat. Dann zum Beitrag vom Tagesanzeiger. Erstmal ist zu vermerken, dass er im Zürich-Tipp nur ganz klein hingewiesen hat auf die Ausstellung. Dass er andererseits dann in der Reaktion im Bericht über die Vernissage auch sehr kurz geblieben ist. Allerdings, so kurz wie es war, relativ korrekt. Was sehr gut war, ist im Volksrecht Plakate zum Südafrika-Boykott, wo viele Themen aufgegriffen worden sind. wo wir quasi gegeben haben zur Eröffnung von dieser Ausstellung und dass auch die Namen der Künstlerinnen und Künstler aufgeführt worden sind. Noch danke dem Volksrecht für die Berichterstattung. Voilà, was hören wir als nächstes wieder ein bisschen Musik? Und zwar wäre das Daipu, das ist eine Steelband, Trinidad-Steelband aus Zürich, die uns bei der Eröffnung der Ausstellung kam, ist, musikalisch unterstützen. Wir kommen jetzt zum Interview mit dem Bias Naudi. Das ist schon ausgestrahlt worden in den Informationssendungen von Lora. Ich wiederhole es nochmal. Es ist die Position von jemandem, der jetzt sehr aktiv tätig ist in der Kirche in Südafrika, der sehr viel macht für die Verfolgten, die sie versteckt, die schaut, dass Leute, die abhauen irgendwo, wo sie einfach riskieren, erkannt zu werden und müssen weg, riskieren, umgebracht zu werden von so Todesschwadronen, die häufig kleinere schwarze Gruppen sind, die gezielt von der Polizei aufgehetzt werden gegen andere Schwarze, die eben aktiv in einem Kampf engagiert sind. Der dabei, als Naudi selber, ist ein Weisser. Er hat früher noch mal zu einem rechtsextremen burischen Keimbund gehört. Das hat ihm dann allerdings so angewidert, dass er sich total umgedreht hat und jetzt sehr ein aktiver Gegner ist von der Apartheid. Er war auf einer kleinen Schweizer Tournee und ist dann vorbeigekommen am Paradeplatz, wo Hannes mit ihm ein kurzes Interview gemacht hat.
Okay. Naudi, können Sie als erste Frage kurz erklären, wer Sie sind?
Ich bin häufig Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrates in Südafrika. Ich bin der Nachfolger von Bischof Desmond Tutu und ich hoffe, dass ich weiter noch diese Arbeit tun kann bis Ende Juni nächstes Jahres.
Ja. Wir haben festgestellt, dass der amerikanische Kongress jetzt trotz dem Veto von Reagan Sanktionen beschlossen hat. Wir müssen auch feststellen, dass die Schweiz noch keine Sanktionen beschlossen hat. Können Sie den Appell für Sanktionen aus Südafrika an die Schweizer Bevölkerung formulieren? Oder ist das zu schwierig, weil es verboten ist, als Südafrikaner für Sanktionen aufzurufen?
Das ist richtig. Gesetzlich ist das verboten. Aber ich möchte sagen, dass wir im Südafrikanischen Kirchenrat, wir haben schon letztes Jahr, im Juni, haben wir einen Entschluss gefasst, um aufzurufen zur selektiven Sanktionen. Und wir haben das begründet, sehr stark begründet, um anzudeuten, dass Sanktionen die einzige gewaltlose Option ist, die übrig bleibt in Südafrika, um eine blutige Revolution zu vermeiden. Und dabei bleibe ich, auch wenn es illegal ist. Ich mache mich ungeheure große Sorge, dass die Polarisierung und die Radikalisierung in Südafrika von Gefühlen in der schwarzen Bevölkerung, die steigt noch immer. Auch wenn es heute nicht so ganz klar ist, wegen dieser Ausnahmezustand, wo Information viel, viel weniger geworden ist. Und ich möchte das wieder betonen. Wir sind überzeugt im Südafrikanischen Kirchenrat, dass Sanktionen für uns die einzige Möglichkeit übrig bleibt, um auf eine gewaltfreie Weise eine grundsätzliche politische Umwandlung in Südafrika zu erreichen. Und deswegen mein Appell auch an der Schweiz. Bitte helfen uns, dass wir Revolution und Blutvergießen in Südafrika vermeiden, um diesen erfolgreichen Druck auf Südafrika und besonders auf der Regierung und der weißen Bevölkerung auszuüben.
Ja. Es gibt momentan Pressezensur, es gibt Ausnahmezustand in Südafrika. Wir haben einen Film gesehen, State of Emergency, über die Ereignisse in Crossroads. Was ist da passiert?
In Crossroads ist eine Tragödie hat sich abgespielt, weil da so viel Gewalt war. Von der Seite der Polizei und der Armee und da die Leute sind zerschlagen worden. Die Leute sind bedroht worden, weil die Regierung will einfach nicht haben, dass die Gesellschaft von Crossroads da bleiben soll. Mit Ausnahme von der kleinen Zahl von Leuten, die die Regierung da neu umsiedeln will. Die anderen möchte die Regierung haben, dass die nach Khayelitsha gehen sollen. Ich weiß nicht, was die Auskunft sein wird. Ich kann nur sagen, dass in Crossroads hat sich so viel Leiden hat sich da vollzogen, dass man kann nur hoffen und beten, dass das niemals wieder in Südafrika stattfinden wird.
Ist das richtig, was wir dem Film entnehmen konnten, dass unter Anleitung und unter Schutz von südafrikanischer Polizei Schwarze auf die organisierten Schwarzen in Crossroads angesetzt wurden? Und ja, dass diese Siedlung, wo aktive Boykottmaßnahmen der schwarzen Bevölkerung organisiert worden sind, dass diese Siedlungen zerstört wurden.
Ja, das ist richtig. Das wissen wir alle. Diese sind Tatsachen. Auch die sogenannten Vigilante-Gruppen. Schwarzen, die von Sicherheitskräften innerhalb der Regierung gefördert werden, ausgebildet werden und dann bestimmten Aufträge gegeben werden, um gegen anderen Schwarzen aufzutreten. Das findet statt, das hat stattgefunden in Crossroads, das hat stattgefunden in Natal, das hat stattgefunden in verschiedenen Teilen von Transvaal und das geht noch weiter. Deswegen machen wir uns ungeheure große Sorgen darüber, denn angeblich wird es so verteidigt oder so angeboten an der Welt, an der Außenwelt, um zu sagen, siehst du, hier hat man wieder einen Beweis, dass die Schwarzen kämpfen gegen Schwarzen. Weil wir wissen, das ist nicht eine Frage von Schwarz gegen Schwarz, aber von Unterstützern und Kollaborateurs für Apartheid gegen die Leute, die kämpfen um ihre Befreiung in Südafrika.
Ich komme nochmals zurück auf die Sanktionen. Die Sanktionen, die jetzt beschlossen werden, werden einen wirtschaftlichen Druck ausüben auf Südafrika und auf das jetzige Apartheid-Regime. Das wird aber auch sehr große Konsequenzen haben für die Frontlinienstaaten. Was kann man dazu sagen?
Ja, das ist richtig. Denn Südafrika hat die Frontlinienstaaten oder die Nachbarstaaten schon in den letzten 2-3 Jahren besonders sehr ernsthaft zerstört und auch destabilisiert. Mit Maßnahmen, die Südafrika genommen hat. Und wir wissen sehr, sehr gut, dass, ich meine, die Frontlinienstaaten brauchen ungeheure, große Hilfe, besonders um ihr Transport unabhängig von Südafrika zu machen. Deswegen braucht man Eisenbahnunterstützung, man braucht natürlich diese Unterstützung, dass auch diese Eisenbahnlinie wieder nach Zimbabwe und nach Sambia, dass es eröffnet wird und dass es geschützt wird. Auch von verschiedenen, von der Armee, entweder von den verschiedenen Staaten, sodass dadurch diesen freien Verkehr und Transportverkehr, dass man das wieder besonders zugunsten von Zimbabwe und Sambia und Mosambik und anderen Frontlinienstaaten aufbauen kann.
Das wäre also zugleich auch ein Appell daran, dass man in den Frontlinienstaaten dieses Eisenbahnprojekt unterstützt aktiv.
Ohne Zweifel. Ich bin überzeugt, das ist eine ganz konkrete Weise, um dadurch auch diesen Einfluss von Südafrika weniger zu machen und diese Frontlinienstaaten viel mehr unabhängig von Südafrika zu kriegen.
Wir können hier in der Presse immer wieder lesen, dass es der südafrikanischen Regierung mit dem Ausnahmezustand und mit der blutigen Repression gelungen ist, den Widerstand zu brechen. Stimmt das?
Zu brechen bestimmt nicht. Kurzfristig einem bestimmten Punkt zu unterdrücken, ja. Aber die große Gefahr ist, dass sobald wieder die Gelegenheit kommt und die Frustration und die Unzufriedenheit und der Widerstand von der schwarzen Bevölkerung steigt, dann kommt das wieder hoch. Und ich möchte nur das betonen, diese Methoden und Maßnahmen, die die Regierung in Südafrika trifft, kurzfristig können die vielleicht erfolgreich sein, aber langfristig führt es uns nur weiter zur blutigen Revolution in Südafrika. Nur wenn die Regierung und die weiße Minderheit in Südafrika bereit ist, um die legitimen Ziele, politische Ziele von den 22 Millionen Schwarzen in Südafrika anzuerkennen, und dafür zu arbeiten, nur dann werden wir wirkliche Befreiung, Gerechtigkeit und Frieden in Südafrika haben.
Ja. Ich danke.
Kabako kumomui, President Malcolm Gono, na bibi darame, bibi
Durekunda mit dem Lied Durekunda. Ich habe vorher den Bayers Naudi gehört, von der Chile in Südafrika, wo uns erklärt hat, dass sie glauben, dass Boykottmaßnahmen das einzige sind, um ein Blutvergiessen zu verhindern. Das Sicht von der Chile aus. Jetzt im nächsten Interview mit dem Toni Sedat, Vertreter vom ANC, gehören die jemanden, die zu einer Organisation gehört, die auch den Widerstand im Land selber, auch den bewaffneten Widerstand, organisiert und von innen aus ihre Positionen zu den Sanktionen, auch gerade zu dem, was im amerikanischen Kongress passiert ist. Auch ein Interview, das Bettina vom Informationsteam vom Radio Lora die letzte Woche gemacht hat.
Die erste Frage beschäftigt sich mit den Boykottmaßnahmen der USA. Es wird ja von manchen Beobachtern befürchtet, dass diese Boykottmaßnahmen der USA, obwohl die ja sehr weitreichend sind, nur einen psychologischen Effekt haben. Das hat zum Beispiel der Professor Howard Wachtel aus Washington letzte Woche gesagt. Wie beurteilen Sie die Boykottmaßnahmen der USA?
Wir haben Boykott verlangt oder verlangen Boykott seit 20 Jahren. Wir sagen, dass der Boykott in sich will die Freiheit oder Demokratie in Südafrika nicht schaffen. Aber der Boykott wird uns helfen. Was wichtig ist, was in den USA passiert, ist, dass obwohl der Reagan, Präsident Reagan, sehr stark gegen diese Maßnahmen aufgetreten ist, hat er zum ersten Mal eine Niederlage gekriegt in seiner Außenpolitik überhaupt. Ich glaube, was ist auch wichtig ist für uns, dass die Anti-Apartheid-Bewegung in sich in den USA sehr stark geworden ist. Und es ist ein Thema in den Wahlkampf jetzt in den USA. Ich glaube, okay, das ist was. Es ist nicht so weit gegangen, wie wir das verlangt haben, aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr als symbolisch. Und wir hoffen, dass das der Anfang ist.
Was waren Ihre Forderungen?
Unsere Forderung ist umfassende und bindende Sanktionen. Das heißt Totalsanktionen, aber bindende Totalsanktionen. Wenn man die Bevölkerung Südafrikas helfen will, wenn man in einer kurzen Zeit dieses Botha-Regime abschaffen will, dann sind wir der Meinung, dass diese Totalsanktionen sind erforderlich.
Ja. Wird jetzt Südafrika trotz der Sanktionsmaßnahmen auf dem Umweg über andere südafrikanische Staaten seine Produkte auf den Weltmarkt bringen, also möglicherweise auch in die USA?
Ich glaube, na gut, das werden die versuchen. Aber das Problem für Südafrika ist, dass sowieso die haben große Schwierigkeiten, auch mit dieser Bedrohung von Boykott. Das heißt, diese Bedrohung von Boykott hat die Wirkung, dass neue Investitionen gehen sowieso nicht nach Südafrika. Wir sind auch der Meinung, dass die Tätigkeit unserer Bevölkerung zu Hause, ob das die Gewerkschaften sind oder die Massenorganisation überhaupt, hat Südafrika ein instabiles Land schon gemacht. Und wir sind der Meinung, dass diese Sanktionen werden eine starke Wirkung sogar haben. Aber trotzdem sagen wir, dass wenn wir diese bisschen schmerzlos machen wollen, diese Änderungen in Südafrika, dann brauchen wir Totalsanktionen.
Ja, was der Botha hat ja den Frontstaaten Südafrikas mit Gegensanktionen gedroht. Mhm. Wie werden die, also Sambia, Mosambik, Angola, wie werden die diese Sanktionen überleben?
Wissen Sie, der südafrikanische Regime hat Sanktionen so gegen diese Nachbarländer sowieso als Mittel immer benutzt. Wenn man nur Lesotho anguckt, die haben sogar Lesotho damals blockiert, auch mit Swaziland. Aber ich glaube, wenn es um Zimbabwe geht zum Beispiel, der Mugabe hat gesagt, die können auch Gegenmaßnahmen nehmen. Zum Beispiel, Südafrika hat sehr viele Investitionen in Zimbabwe. Südafrika ist abhängig genauso viel von Zimbabwe als Zimbabwe von Südafrika. Und außerdem, ich glaube, die Frontstaaten, sogenannte Frontstaaten, sind bereit zu opfern. Ich glaube, die Frontstaaten haben anerkannt, dass ohne eine Regelung, ohne eine Demokratie in Südafrika, die werden immer Opfer der Apartheid-Regime bleiben. Und die sind bereit zu opfern heute, damit sie selber befreit von dieser Bedrohung Südafrika sein können.
Ja, nun haben ja weiße Geschäftsleute letzte Woche nach dem Senatsbeschluss der Boykottmaßnahmen sehr selbstbewusst und betont gelassen reagiert. Zum Beispiel hat der Raymond Parsons von der Vereinigung der Handelskammern gesagt, dass diese Boykottmaßnahmen eine positive Herausforderung seien für die südafrikanische Industrie.
Mhm.
Glauben Sie, dass die südafrikanische Industrie dadurch jetzt einen kurzfristigen Mini-Boom erfährt, wie es zum Beispiel in Rhodesien auch passiert ist, also dass unausgenutzte Produktionskapazitäten jetzt ausgenutzt werden, dass also die südafrikanische Wirtschaft zumindest kurzfristig jetzt erst so richtig floriert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, damals Rhodesien hat gut ein bisschen ausgebaut und so weiter, weil Südafrika dahinter stand. Ich glaube, jetzt kommen die Wahrheit raus, dass das damalige Rhodesien hat sehr hart unter diese Sanktionen gelitten. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Zum Beispiel heute schon, nehmen wir nur die Autoindustrie in Südafrika. Das Autoindustrie leidet, weil die Produktion ist zurückgegangen. Stahlindustrie, die Produktion ist zurückgegangen. Das Problem für Südafrika ist, die keiner investiert in Südafrika, wer soll da kaufen? Zum Beispiel unter der schwarzen Bevölkerung, da sind fast 4 Millionen arbeitslos. Wie werden die einen Markt überhaupt schaffen innerhalb Südafrikas? Ich glaube, das sind Ausreden. Ich glaube, die Geschäftsleute sind auch bewusst, dass die sind Ausreden, die versuchen ein bisschen Mut zu machen. Sonst, wenn sie nicht so reden, wird die Krise noch stärker, weil man werde Vertrauen an die südafrikanische Wirtschaft verlieren.
Ja.
Natürlich,
ja.
Die versuchen alles, damit sie das bisschen im Kontrolle haben.
Ja. Jetzt noch eine letzte Frage zur Opposition in Südafrika. Mhm. Und zwar hat ja letzte Woche eine Pressekonferenz in Johannesburg stattgefunden von der UDF, mhm. von dem Südafrikanischen Gewerkschaftskongress und dem Erziehungskomitee.
Mhm.
Wie steht der ANC dazu? Heißt es, dass sich eine Einigung unter der schwarzen Opposition im Moment vollzieht?
Der ANC, wie Sie wissen, ist illegal in Südafrika. Aber ich glaube, die Regierung Südafrikas und auch alle Beobachter der Regierungen in den Westen wissen, dass der ANC wahrscheinlich nie so stark war wie heute innerhalb des Landes. Die Widerstandsbewegung ist trotz dieser Ermordung oder Erschießung, wie man das nennt, seit September 1984, da sind über 2000 Menschen umgebracht worden. In diesem Jahr alleine sind 20.000 politische Aktivisten in Gefängnis reingenommen und so weiter, wächst der politische Widerstand, Uneinigung. Nehmen wir nur als Beispiel diesen Gedenktag für den gestorbenen Bergarbeiter. Da sind 700.000 Arbeiter in den Streik gegangen. Nicht nur die Bergleute. Und die sagen ganz offen, zum Beispiel die Gewerkschaften, die werden auch den Streik als politische Mittel benutzen werden. Ich glaube, was in den Bantustans passiert, zeigt sich, dass dieser Widerstand ist landesweit jetzt. Es ist nicht mehr nur Soweto oder Guguletu oder in den Städten, sondern es ist sogar in den Bantustans, es ist aus den ländlichen Gebieten verbreitet und so weiter. Das heißt, der Widerstand wächst, obwohl die südafrikanische Regierung alle so sehr brutale Maßnahmen nimmt.
Wie ist im Moment das Verhältnis zwischen dem ANC und dem National Forum in Südafrika? Das National Forum gilt ja unter Beobachtern als der radikalere Flügel des Widerstands.
Ja, es hängt von, was man mit radikal meint. Natürlich kann man sehr viel schreiben, sehr viel radikal schreiben, aber wir sind der Meinung, was in Südafrika, was wir brauchen zurzeit, ist die Mobilisierung der Menschen und die Zeit zu großen Diskussionen und so weiter ist vorbei. Wir sind der Meinung, ich glaube, dass die südafrikanische Bevölkerung haben gewählt. Man sieht den Einfluss der ANC oder egal wer andere da in Südafrika was sagt. Wir sind der Meinung, dass wir müssen auch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Natürlich kann man da Sozialismus mit Arbeitermacht verlangen, aber ist das realistisch heute? Was ist Radikalismus?
Ja, es ist ja so, dass von der UDF und von dem ANC werden ja oft die Arbeiter, so lautet die Kritik jedenfalls aus den Kreisen der Arbeiter, zu wenig berücksichtigt wird, was für eine Rolle die Arbeiter spielen werden, sollten sich die Verhältnisse in Südafrika ändern. Und darauf zielt auch meine Frage ab, also wie in Zukunft sieht jetzt eine mögliche Zusammenarbeit zwischen ANC und UDF auf der einen Seite und dem Nationalen Forum auf der anderen Seite aussehen könnte?
Ich bin kein Hellseher, ich weiß nicht, das hängt von der Bevölkerung Südafrikas ab, wie das aussehen wird. Was wir sagen ist, dass die Arbeiter in Südafrika eine der Hauptrollen im Kampf gegen Apartheid heute spielen sollen und müssen und tun sogar.
Also das heißt also, dass von Ihrer Seite, also von Seiten des ANC aus, durchaus Bereitschaft ist, mit dem Nationalen Forum auch gemeinsam zu diskutieren und zusammenzuarbeiten?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Was ich sage, ist, dass das soll die Bevölkerung Südafrikas selber entscheiden.
Und was sagt der ANC selber dazu, zum Nationalen Forum?
Naja, die müssen da ein bisschen mehr Praktisches tun.
Das war die afrikanische Sängerin Nelsie Sediba mit Holotenani. Ich sage es nochmal, die Schweiz ist unter den 6 führenden, mit Südafrika im Handel stehenden Industrienationen das einzige Land, das noch keine Sanktionen beschlossen hat. Und das wird wahrscheinlich jetzt immer mehr zum Thema werden, doch endlich auch in der Schweiz. Wir haben Freunde von uns gehabt, die in den Vereinigten Staaten waren. Sie haben Gelegenheit gehabt, mit einem Vertreter des Nationalen Kirchenrats in den USA zu reden, mit dem Tim Smith. Er ist im Interfaith Center for Corporate Responsibility. Und man hat von ihm speziell wollen wissen, wie die Einschätzung ist zu den Schweizer Banken, zum Engagement der Schweizer Banken dort unten. Das Interview ist auf Englisch. Ich werde probieren, noch rasch eine Zusammenfassung zu geben von dem, was der Tim Smith gesagt hat.
Do you know that the Swiss banks are particularly sensitive to the South African connection, because they are the gold center of the world, is that a fair way to say it? And that therefore the South Africans provide a great deal of income to the Swiss banks by selling gold on the international market through Switzerland. So the Swiss banks have a much more real vested interest in doing business as usual with the white supremacist government of South Africa than banks in the United States do, or maybe the banks even in Britain or Canada do. And I think that we have to also be aware that while the Swiss banks may be putting a hold on further lending to South Africa, then if they assist South Africa in the gold market, they are providing an opportunity for South Africa to get very real foreign exchange to take back home to again help in the strategic mobilization that is occurring there now. That is one of the reasons why in the United States we so actively campaigned about the against the gold coin, the Kruger Rand, because not only was it an offensive coin with the image of Paul Kruger on it, it also was a coin which provided South Africa with a great deal of badly needed foreign exchange. And that's why we would also be opposing the sale of South African gold in the United States.
Mm-hmm. Gut, das ist der Tim Smith gsi. Er hat gefunden, dass die Schweizer Banken besonders gut schauen auf ihren Handel mit Südafrika, weil sie sind das Goldzentrum da. Und sie haben ein ganz beträchtliches Einkommen aus dem Goldhandel mit Südafrika und müssen sich auch sonst gut stellen. Und dass sie darum auf jeden Fall das Interesse daran haben, Business as usual, also was man in der Schweiz ein bisschen auch als Courant normal anfängt zu bezeichnen und was man eben beibehalten will. Dass man zwar gesagt hat, es wäre nicht sehr anständig, wenn wir die Schweizer jetzt wieder in die Lücke springen, aber den Courant normal, den wollen wir unbedingt halten. Da sagt er eben, dass das Business as usual sehr wichtig sei für die Schweizer Banken. Und wenn sie sogar würden, weitere Investitionen, weitere Darlehen verweigern, so ist doch nur die Tatsache, dass sie über den Goldhandel Südafrika unterstützen, sehr wichtig, weil aus dem gibt es ein irrsinniges Deviseneinkommen in Südafrika von den schweizerischen Banken her. Und aus dem Grund auch haben sie spezielles Augenmerk auf den Goldhandel gelegt gehabt, und auf jeden Fall Kampagne gemacht gegen den Verkauf von Krügerrand, weil allein aus dem Handel mit dieser Goldmünze auch sehr viele Devisen auf Südafrika gekommen sind. Abgesehen davon sei das eine beleidigende Münze, hat er gesagt, weil da eben der Herr Krüger darauf abgebildet ist, der eine Rolle gespielt hat in der Kolonialisierung von südlichen Afrika. Das ist doch ein ziemlich deutlicher Fingerzeig an die Schweizer Banken. Und es ist vielleicht auch ein kleiner Fingerzeig an die Schweizer Kirche, dass wir jetzt so interpretieren, dass sie ihr Verhältnis mal klarstellen müssen, sowohl grössere kirchliche Organisationen wie auch einzelne Kirchengemeinden. Ein Thema, wo wir sicher noch werden, sehr intensiv darauf zurückkommen im Rahmen von dieser Kampagne. Unsere Zeit läuft langsam aus. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie es weitergehen wird im Rahmen von der Südafrika-Kampagne hier am LoRa. Wir werden uns nächste Woche anfangen, auf den Mikro zu konzentrieren. Ihr wisst vielleicht, dass wir haben wollen reden mit dem Mikro durch die Vermittlung von einem Vertreter vom Mikrofrühling. Und wir haben an sich angenommen, dass zumindest einmal ein Gespräch wird möglich sein. Das ist aber von einem hohen Vertreter vom Genossenschaftsbund rundweg abgelehnt worden. Mit der Begründung, Positionen seien dazu verschieden. Ihr wisst vielleicht, dass der Mikro ein grosses Imperium ist in der Schweiz. Dass das letzte Jahr 60 Jahr Jubiläum gefeiert hat, dass er zum Beispiel ein Buch hat geschrieben von Alfred A. Häsler, der ja ein bekannter Publizist ist, sehr engagiert in der Flüchtlingsfrage, wo das Abenteuer Migro heisst. All das nehmen wir jetzt zum Beispiel aus dem Jahresbericht von Jules Kiburz, dass sich Migro auch immer noch als eine Genossenschaftsbewegung versteht, wo zum Beispiel sagt, und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass der Weg über Boykotte, Anfeindungen, Stürme und Prozesse schließlich zu diesem Erfolg geführt hat. Das ist der kommerzielle Erfolg, den die Mikrogenossenschaft heute in der Schweiz hat. Sie haben auch den Slogan, wer gewinnt, muss einen Teil seines Gewinnes weitergeben, wie dies die Mikro seit 60 Jahren tut. Das haben sie im letzten Jahr allerdings vor allem an Wettbewerbli gemacht und an Reiseverlosen an ihre Genossenschaften. Der Migros hat eine relativ grosse Oberfläche. Er hat ja Clubschulen, alles Mögliche. Er hat Stiftungen, er hat kulturelle Organisationen. Und mit all den Leuten, die da etwas zu sagen haben, werden wir probieren, darüber zu diskutieren, was es dann heisst, wenn der Migros sehr standhaft sich weigert, nicht mehr Produkte, also zu boykottieren, Produkte aus Südafrika. Wenn er sich weigert, zum Beispiel, was der Coop ja schon gemacht hat, mal die Produkte richtig anzuschreiben. Man wüsste, dass der Coop auch auf Frischprodukte verzichtet hat. Da werden wir sowohl auf der lokalen Ebene, also bei der Genossenschaft Zürich, intervenieren, wie dann auch auf nationaler Ebene bei den höheren Gremien vom Mikrogenossenschaftsbund und bei der Geschäftsleitung. Dann möchte ich euch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen. Das könnt ihr euch schon jetzt notieren. 25. und 26. Oktober im Heuriet. Das ist ein Solidaritätsfest, das hier in Zürich organisiert wird. Wo wahrscheinlich Alain Bösack kommt vom evangelischen Kirchenrat von Südafrika. Wo es auch ein Fest gibt, wo Joe Malinga und seine Gruppe wird spielen. Also 25. und 26. Oktober in der Freizeitanlage Heuriet in Zürich ein grosses Südafrika-Solidaritätsfest. Ich glaube, mit dem können wir es mal so weit bewenden lassen für die Sendung. Wir laden euch ein, am nächsten Sonntag wieder von 7 bis 8 reinzuhören, Bilanzsendung, aber schon während der Woche immer von 6:45 bis 7 ungefähr Südafrika-Block in den Nachrichtensendungen. Und auch am Morgen, in der Morgensendung gibt es ab und zu einen Beitrag vom 8:30 bis am 9. Es hat auch weitere Schwerpunktsendungen, die werden wir nächstens wieder zusammenfassen und bekannt geben, dass ihr da eine Übersicht habt über den Schwerpunkt Südafrika am LoRa. Nicht zuletzt möchte ich euch auffordern, Mitglied zu werden, hier bei uns im LoRa. Wir müssen da wieder ein bisschen mobilisieren, verschiedene von den Mitgliedern, die wir haben, haben Ihren Beitrag noch nicht zahlt für das Jahr. Bitte holt das nach. Wenn ihr neu Mitglied werdet, schreibt doch einen Brief. Radio LoRa, Postfach 477 8034 Zürich. Das Postcheckkonto 80-14-403-9. 80-14-403-9, Vermerk ALR Finanz. Letzte Musik hört ihr auch noch eine kleine Impression vom Paradeplatz. Das ist ein Dudelsack-Spieler aus den Abruzzen in Italien. Er spielt auf einem Dudelsack, den sein Grossvater vor ein paar Jahren aus einer Ziegenhaut gemacht hat. Wir verabschieden uns. Mitgemacht an der Sendung haben Cirina Fommos und Christoph Lindemeyer.